Sie hören 18:20 das Abendjournal. Es geht weiter mit dem Schweizer Finanzjournalisten, Buchautor und Medienkritiker René Zeyer. Er arbeitete für große etablierte Medien und ist jetzt zum Glück häufig für den Kontrafunk aktiv. Mit ihm werden wir jetzt ein Thema besprechen, das momentan die Finanzwelt in Unruhe versetzt. Wenn die Europäische Union sich die eingefrorenen russischen Vermögenswerte aneignen will, könnte dies zu einem großen Crash führen. Herzlich willkommen bei uns in der Sendung, Herr Zeyer.
Und ein Grüezi aus Zürich.
Um wie viel Geld geht es hier? Wem gehört es und was hat die EU konkret vor?
Um sehr viel Geld, ungefähr insgesamt um 300 Milliarden Dollar. Das ist etwa der Betrag, der in erster Linie durch Gelder der russischen Zentralbank, also der Notenbank, und durch private russische Gelder zusammenkommt, die im Westen bis jetzt angelegt sind und teilweise bereits arretiert, eingefroren und dem eigentlichen Besitzer nicht mehr zugänglich sind. Die Idee dahinter ist für Hänschen Klein verlockend. Der sagt sich nämlich, wenn Russland völkerrechtswidrig in der Ukraine einmarschiert ist, dann dürfen wir doch auch wieder sämtliche Prinzipien der internationalen Zusammenarbeit russische Gelder beschlagnahmen, um Reparationszahlungen auszulösen. In Wirklichkeit öffnet man damit aber die Büchse der Pandora.
Das klingt interessant, dass die EU sich anmaßt, hier 300 Milliarden Dollar zu beschlagnahmen, obwohl sie den Krieg gegen Russland weder gewinnen wird noch offiziell führt. Jetzt gibt es natürlich einige Fragen, die auf der Hand liegen. Die erste wäre, gibt es historische Beispiele für so eine Entwicklung? Und falls es diese gibt, wie sind die damals ausgegangen?
Die Frage kann man jetzt mal ganz einfach beantworten, nämlich die Antwort ist nein, gibt es nicht. Es gibt keine einzige historische Vorgängeraktion. Es ist natürlich immer so, wenn jemand einen Krieg verliert, das ist halt so in der Geschichte, dann kassiert der Gewinner ab. Das war nach dem Ersten Weltkrieg so, nach dem Zweiten Weltkrieg so. Das kennt Deutschland ziemlich genau, weil Deutschland hat ja immer verloren. Das ist eine nachvollziehbare Situation. Wer hat den Krieg angefangen, wer hat ihn verloren, dann muss er irgendwie Reparationen leisten. Es ist absolut ausgeschlossen, dass Russland diesen Krieg verlieren wird. Also wäre eine solche Beschlagnahme historisch schlichtweg einmalig.
Ich habe jetzt einen Artikel gesehen, der momentan extrem kursiert in sozialen Medien. Das Magazin Politico hat eine Liste veröffentlicht, wie sich die Europäische Union die Beute aufteilen will. Da steht beispielsweise, Deutschland erhebt Anspruch auf 51,3 Milliarden Euro. Österreich hätte gerne 5,5 Milliarden Euro nach dieser Liste, wie sehr man sie jetzt ernst nehmen soll. Haben Sie das schon gesehen und was ist davon zu halten?
Dafür muss man sich vielleicht mal etwas genauer um die Organisation kümmern, wo der größte Teil dieser Gelder gelagert wird, so ungefähr 200 Milliarden Dollar. Das liegt nämlich in der sogenannten Firma Euroclear, eine Holding mit Sitz in Belgien. Jetzt ist Euroclear eine SCA, also eine Aktiengesellschaft, eine private Aktiengesellschaft. Die Aufgabe von Euroclear im Wesentlichen ist eigentlich die Aufbewahrung größerer Geldsummen. Insgesamt haben die so etwas einen Jahresumsatz von schätzungsweise 40 Billionen Dollar. Das heißt, jeder vertraut denen auf der ganzen Welt und sagt, okay, wenn ich mein Geld sicher wo lagern will, wenn ich sicher sein will, dass meine Instruktionen ausgeführt werden, dann mache ich das dort. Diese Euroclear gehört einer Sammlung von ungefähr 90 internationalen Banken, worauf man auch Wert legte, dass keine Bank einen größeren Anteil hat. Dazu gehören BNP Paribas, JP Morgan Chase, Deutsche Bank, Société Générale, Goldman Sachs, UBS, Nomura aus Japan und so weiter und so fort. Das heißt, wenn dieses Geld beschlagnahmt wird, bevor es überhaupt verteilt wird, dann ist in erster Linie mal diese Euroclear haftbar für die entsprechenden Verluste Russlands. Und Russland wird selbstverständlich sofort dagegen sämtliche möglichen Maßnahmen ergreifen, also auf Euroclear losgehen und in zweiter Linie auf Belgien. Da ist halt der Sitz. Deswegen hat ja auch schon der belgische Ministerpräsident in scharfen Worten darauf hingewiesen, Ja, nicht die Finger da drauf legen, das wollen wir nicht.
Der stärkste Treiber, glaube ich, ist ja tatsächlich nicht Belgien, sondern ist Deutschland. Der Herr Merz hat da einen auf dicke Hose gemacht, wenn ich das so salopp sagen darf. Letztendlich ist aber unklar, ob er immer noch auf dieser Forderung beharrt. Ist jetzt bekannt, ob man das durchziehen will oder ist es nur eine Planung?
Darüber ist mir jedenfalls nichts Genaueres bekannt, aber was mir bekannt ist, ist ja so, dass dann Belgien gesagt hat, also gut, liebe mit EU-solidarischen Länder, wenn ihr das wirklich wollt, dann hätten wir doch gerne verbindliche Haftungszusagen. Das heißt, wenn Russland richtig böse wird, uns verklagt vor allen internationalen Gremien, die da zur Verfügung stehen und wir tatsächlich auf die Schnauze kriegen sollten, was eigentlich zu erwarten ist, weil es ein ganz klarer Rechtsbruch, eine solche Beschlagnahme, dann hätten wir gerne Zusagen, dass ihr uns da beiseite steht. Das einzige Land, der deutsche Michel, wie immer, das wirklich bisher definitiv zugesagt hat, ist Deutschland. Alle anderen EU-Staaten haben bis jetzt, ja, schon im Prinzip, doch, also eigentlich, aber nö, so konkret dann auch nicht gesagt.
Welche Risiken sehen Sie für den Euro und die Rolle Europas als sicherer Anlageort, wenn das wirklich passieren sollte? Und im Speziellen würde mich interessieren, was denkt eigentlich China dazu? Was denkt die arabische Welt? Die müssten ja auch in Aufruhr sein.
Und dazu können wir noch andere Staaten wie Brasilien und so weiter und so fort dazu zählen. Die regeln ja alle teilweise ihren Finanzhaushalt bzw. die Anlage von Staatsvermögen und so weiter, unter anderem über diese Euroclear. Und es ist natürlich naheliegend, dass all diese Staaten sich überlegen, Moment mal, also wenn die Europäische Union auf uns mal böse wird, aus irgendwelchen Gründen, wissen wir heute ja noch nicht, könnte es dann sein, dass die dann auch unsere Gelder beschlagnahmen würden, also zuerst arretieren, dann im nächsten Scheibchen würden sie sagen, naja, also wir nehmen es euch noch nicht weg, aber die Erträge, die schneiden wir euch schon mal ab. Und wisst ihr was, wenn wir schon dabei sind, jetzt nehmen wir es euch ganz weg. Das führt natürlich zur Überlegung, hey, hallo, ich will mein Geld zurück. Das Problem ist so ähnlich zu verstehen wie bei einem sogenannten Bankrun. Nicht? Die ganzen Finanzsysteme, groß, klein, figurieren nur auf Vertrauen. Das heißt, wenn ich als kleiner Kunde der Bank das Vertrauen verliere, dass die mein Geld ordentlich aufbewahrt oder allenfalls es mir sogar wegnehmen will, dann renne ich zum Bankschalter und will mein Geld zurück. Und wenn ich das mache und wenn das massenhaft passiert, dann gibt es einen Bankrun und die Bank ist pleite. Wenn so etwas im internationalen Maßstab, wir reden hier von einem Volumen von 40.000 Milliarden Dollar, passiert, dann kann es ziemlich krachen im Gebälk der internationalen Finanzmärkte.
Wir reden jetzt immer in Kategorien von könnte sein, wäre möglich. Mich würde interessieren, gibt es konkrete Aussagen dieser Supermächte, die wir schon genannt haben, von größeren Nationen, von finanzstarken Nationen, die gesagt hätten beispielsweise, wenn ihr das macht, holen wir unser Geld zurück. Also hat irgendjemand sich schon konkret geäußert?
Meiner Kenntnis nach nicht, weil auch da müssen wir wirklich verstehen, das ist, wie man so schön in der Schweiz sagt, heikel. Das ist sehr heikel. Jede Infragestellung, jeder Verdacht, der da aufkommen könnte, hey, hallo, da ist irgendwas nicht mehr so ganz sicher, da fehlt es an Vertrauen, das kann fürchterliche Auswirkungen haben. Also halten sich meiner Kenntnis nach diese Länder noch ziemlich bedeckt. Es gibt allerdings noch einen anderen kleinen Punkt, den ich hier noch erwähnen möchte, den ich sehr interessant finde. Die großen USA, in denen es auch milliardenschwere russische Investitionen gibt, also auch Präsident Trump ist ja bekanntlich über Immobiliengeschäfte darin verwickelt, die großen USA haben bis jetzt 5 Milliarden russische Gelder arretiert. 5 Milliarden. Die EU 210 Milliarden Staatsgelder plus auch noch 30, 40 Milliarden private russische Gelder. Warum, fragt man sich da doch vielleicht.
In dem Zusammenhang ist mir aufgefallen, in den letzten Monaten haben einige Länder erklärt, dass sie ihre Goldreserven zurück in ihre Länder holen wollen. Könnte das irgendetwas damit zu tun haben, dass man Angst vor einem Crash hat und reale Werte dann lieber zu Hause bunkert als irgendwo in Zentralbanken?
Vielleicht kann man da auch einen kurzen Blick in die Historie wagen. Anderer Punkt. Bereits passiert ist das Ganze nicht, was das Wegnehmen anbetrifft, aber das Arretieren bei einigen Milliarden der afghanischen Staatsbank. Nicht? Man wissen ja, die Afghanen, die hat man von den Taliban befreit, nur damit sie ein paar Jahre später wieder von den Taliban regiert werden. Und als Maßnahme dagegen hat man beschlossen, Staatsgelder, also die nicht den Taliban gehören, sondern dem afghanischen Staat, letztlich dem afghanischen Volk und den Firmen dort, die werden jetzt mal arretiert. Das sind sie schon seit Jahren und es weiß kein Mensch, was mit denen passieren wird. Das wiederum heißt, wenn ich wirklich mir als Staat überlege, also ich habe virtuelles Geld, also elektronisches, das kann ich doch relativ einfach dirigieren, kann ich abziehen, wenn es mir drum ist. Und ich habe physisches Gold, jede große Nationalbank der Welt hat physisches Gold. Und das ist normalerweise in Fort Knox, in anderen großen Panzerschränken eingelagert, weil man immer davon ausgeht, hey, also wir leben hier in einem Rechtsstaat, es ist völlig ausgeschlossen. Es gibt auch eine anerkannte internationale Immunität von Staatsgeldern. Das war schon immer so, da hat man sich auch immer dran gehalten. Und wenn ich mir jetzt plötzlich überlegen muss, wir haben, was weiß ich, 2000 Tonnen Gold in Fort Knox oder irgendwo bei der EU, wenn die uns plötzlich weggenommen werden. Hey, nur was man sozusagen in der eigenen Tasche hat, gehört einem selber. Also, könnte die Überlegung tatsächlich sein, her damit, zurückgeben.
Ich habe unser Interview ja angekündigt damit, dass die Finanzwelt zittert vor einem großen Crash. Wir sollten uns über die Möglichkeiten eines solchen Crashs unterhalten. Was würde das tatsächlich bedeuten für unsere Länder? Was würde das letztendlich für den einzelnen Sparer bedeuten? Was kann hier passieren?
Ja, der einzelne Sparer wäre schlichtweg, schlechte Nachricht auch für die meisten unserer Zuhörer, gekniffen, wie es sich bei solchen Crashs gehört, weil das Geld ist weg, wird weginflationiert, wird verstaatlicht, wird durch eine Währungsreform entwertet. Das ist so das Worst-Case-Szenario. Man muss sich vielleicht auch ein bisschen die Dimensionen vor Augen führen. Bisher wurde in die Ukraine, wenn man Zusagen und tatsächlich geleistete Hilfsleistungen zusammenzählt, seit dem Ukraine-Krieg etwa 400 Milliarden US-Dollar reingepumpt. Das wird die nächsten Jahre, wenn der Krieg weitergehen sollte, etwa so weitergehen. Und bei den zunehmenden Staatsverschuldungen der EU-Staaten, der USA und so weiter, ist ja da die naheliegende Frage, woher neues Geld nehmen, wenn nicht stehlen? Und da ist die Antwort zumindest die Überlegung da, naja, stehlen ist eine Option. Und wenn gestohlen wird, dann ist es mit dem Vertrauen am Ende, dann will jeder seins haben. Und man muss auch verstehen, internationale Finanzflüsse, da werden nicht Gelder physisch herumgeschoben, das beruht auf Vertrauen. Ich buche bei dir 1 Milliarde ab, in 10 Sekunden kriegst du von mir 20 Milliarden. So funktionieren die internationalen Finanzmärkte. Und wenn da plötzlich gesagt wird, Moment, ich vertraue dir nicht mehr, nö, du kriegst von mir nicht 1 Milliarde geliehen, da will ich zuerst Sicherheiten sehen und dann schauen wir mal, dann ist wirklich der Crash da.
Das ist jetzt keine finanzielle Überlegung, aber was ist, wenn man einer Supermacht wirklich 300 Millionen Dollar wegnimmt, die ja militärisch viel stärker ist, die am stärkeren Hebel, am stärkeren Ast sitzt? Wäre es nicht möglich, dass Russland mit einer Kriegserklärung darauf antwortet?
Uff, das wäre dann also wirklich der Worst Case. Es ist allerdings tatsächlich so, weil damit effektiv Neuland betreten würde. Also was kann Russland außerhalb oder unterhalb einer militärischen Eskalation machen? Es gibt internationale Schiedsgerichte, zum Beispiel ICSID, das sind alles so Abkürzungen, die fast keiner kennt. Es gibt internationale Investitionsschutztribunale. Es gibt natürlich auch nationale Gerichte, wobei, also ob ein belgisches Gericht der belgischen Regierung eins in die Fresse hauen würde, wäre dann schon die Frage. Da kann Russland vorgehen. Zweites Problem bei solchen Sachen, kennt auch der Laie, es dauert, bis es da zu endgültigen Urteilen durch alle Instanzen und rauf und runter käme. Das würden Jahre vergehen. Also wird sich Russland überlegen, was gibt es sonst noch für Möglichkeiten? Unterhalb der Kriegsschwelle gibt es immer noch die Möglichkeit zu sagen, na wartet, es gibt ja immer noch Milliardeninvestitionen des Westens in Russland. Dann legen wir halt da den Finger drauf. Dann haben halt die westlichen Firmen Pech gehabt, die auf uns vertraut haben.
Wir hörten den Finanzjournalisten, Buchautor und Medienkritiker René Zeyer zum Thema möglicher Finanzcrash durch die Beschlagnahme russischer Milliarden durch die EU. Herzlichen Dank.